Ich war halt aufgrund meines 0815-Gesichts über immer irgendein Prinz oder ein Liebhaber in einem Nestreu. Und selbst in jungen Jahren ist das auf Dauer langweilig.
Jean-Paul hat seine Pöp gezeigt, ja.
Ich finde, es gibt einen Riesenunterschied zwischen Humor und Witz. Und ich kann sehr gut lachen bei Humor und muss selten lachen bei Witz. Kabarettisten, die auf der Bühne unsympathisch wirken, haben oft keinen Eigenhumor. Ich glaube nicht, dass ich ein sehr fotogener Mensch bin. Ich bin auch nicht jetzt potthässlich und schier das auch nicht. Ich nehme mich selbst anders wahr, als ich mich dann sehe. Ich stehe auf der Bühne und habe das Gefühl, ich fülle diese Bühne wahnsinnig aus und ich bin jetzt irrsinnig energiegeladen. Und wenn ich mir es dann anschaue, merke ich, ich wirke eigentlich nicht energiegeladen, sondern ich wirke grantig. Ich habe wirklich gerne eine Gaude. Ich lache aber nicht da, wo ganz, ganz viele, ganz, ganz viele andere Menschen lachen. Da muss ich oft nicht lachen.
Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List.
Mein heutiger Gast, Gerold Rudle, ist gelernter Schauspieler. Aus Mangel an guten Rollen und durch sehr viel Zufall ist er gemeinsam mit seinem Kollegen Herbert Steinböck früh ins Fach Kabarett gerutscht. Oder abgerutscht, je nachdem. Steinböck und Rudle waren daraufhin viele Jahre als Duo unterwegs und haben in den 1990er Jahren unter anderem die legendäre Ö3-Comedy miterfunden. Darüber werden wir heute sprechen, aber auch über Gerolds gemeinsame Kabarettprogramme mit seiner Partnerin Monika Weinzettel, über die Lust am Reisen im eigenen Wohnmobil und über ein Leben in Grün-Weiß.
Ja, gut.
Wir sprechen über Lebensbilder und blättern im Fotoalbum von Gerold Rudle. Herzlich willkommen.
Danke vielmals, lieber Alex, dass ich da sein darf. Es ist mir eine große Ehre und Freude.
Wir kennen uns ja wirklich schon extrem lang. Wir haben vorher gerade philosophiert. Jean-Paul und Pöp.
Ja.
Du warst nämlich auch mal freier Mitarbeiter des ORF. Das wissen auch die wenigsten. Das war zwar davor
Jean-Paul und Pöp.
Ja, genau.
Aber das heißt, wir haben eine gemeinsame Geschichte in irgendeiner Form.
Ja, wenn man sie konstruieren will, genau, dann kann man das sagen. Ja, ich war Mitarbeiter des ORF. Lang bevor ich überhaupt Kabarett oder Schauspiel gemacht habe. Das war sogar noch vor der Schauspielschule. Nach der abgebrochenen Matura.
Das ist ja Wahnsinn. Du hast sie wirklich abgebrochen, gell?
Ja, im Jänner. Ich bin im Jänner vor der Matura 18 geworden und da haben wir gedacht, jetzt bin ich großjährig, jetzt kann man keiner mehr reinreden. Jetzt interessiert es mich nicht mehr.
Und war das in der 8. oder in der 7.?
Nein,
in
der 8.
Ja, das ist ja, das
also
ist ja
ein paar Monate
vor der Matura.
So ist es.
Der 8.
Ja, genau.
Und die 3-4 Monate hätte es nicht mehr gepackt.
Mittlerweile, als mittlerweile 60-Jähriger muss ich sagen, ja, wahrscheinlich, natürlich hätte ich es gepackt, aber ich war schon sehr faul und ich war auch echt gestresst. Es hat mir damals wirklich, das war ein unangenehmer Druck. Und außerdem habe ich gewusst, ich will eigentlich Schauspieler werden und da ist es vollkommen bovil, ob ich die Matura habe oder nicht.
Ja.
Und meine Mutter hat halt immer gesagt, sehr vernünftigerweise, hat immer gesagt, du lernst ja mal zuerst was Ordentliches, dann kannst du immer noch Schauspieler werden. Und als ich 18 war, habe ich mir gedacht, nö, jetzt bin ich großjährig. Das werden die Jüngeren heutzutage gar nicht mehr verstehen, weil heutzutage, glaube ich, darf man mit 16 schon machen, was man will. Aber damals habe ich beschlossen, jetzt 18, jetzt kann mir keiner mehr reinreden, ich kann jetzt tun, was ich will. Ich war ja in einem Internat, Sportinternat, bin zum Direktor gegangen und zum Erziehungsleiter und habe gesagt, Dankeschön für die schöne Zeit hier, auf Wiederschauen, ich packe meine Sachen. Die haben mich noch in 3 verschiedene Zimmer eingeladen, der Lehrer hat nur mit mir geredet und der Lehrer, und tu das nicht und um Gottes Willen. Und ich habe meine Sachen packen und bin gefahren.
Und zu Hause war wahrscheinlich Krieg?
Zu Hause war natürlich, Krieg. Und also die 4 Jahreszeiten habe ich immer gesagt. Meine Mutter hat alles probiert. Die hat geschrien, geschimpft, gejammert, sich komplett zurückgezogen und gesagt, ja, mach, was du willst. Mein Leben ist halt jetzt vorbei, weil du die Matura nicht machst und alles Mögliche. Naja, muss man auch verstehen. Sie hat halt irgendwie versucht, mich doch noch auf den richtigen
Weg
zu schubsen.
Du weißt, wie
genau,
das ist, oder?
Richtig, genau.
Und man denkt sich mal, wenn ich mal Vater werde, ich werde es ganz anders machen. Und dann kommen die Nöte und dann denkst du, bist du wahnsinnig.
Richtig.
Was haben die Eltern mit mir aushalten müssen,
richtig,
oder?
Richtig, ja. Hier spricht man von Vater zu Vater, ganz genau.
Ich habe die 7. dreimal gemacht.
Das hast du die Matura dann gemacht?
Mit Notendurchschnitt 4,0.
Das ist ja eigentlich wurscht, oder? Aber durch.
Es hat mich bis heute noch nie irgendjemand gefragt.
Siehst du, genau. Und das ist ein Satz, der könnte jetzt auch von mir stammen. Noch nie hat irgendwer gesagt, ja, aber du hast ja gar keine Matura. Dann, naja, dann können wir dich leider nicht nehmen. Und daher, also bereuen tue ich es gar nicht. Und dann bin ich halt jedenfalls da, da wollte man ja eigentlich anschließen. Mhm. Dann habe ich einen Job gesucht, weil jetzt habe ich keine Matura und was mache ich jetzt? Dann wollte ich noch zum Zivildienst. Dann haben sie mir aber eine Gleitzustellung geholt und haben gesagt, nein, nix, gar nichts, nichts Zivildienst. Zivildienst wäre erst in 1,5 Jahren. Das Militär kannst du schon im Oktober anfangen. Na, ich dachte, ja, dann mache ich es. Militär, damit er Ruhe ist. Und da dazwischen bin ich zum ORF gegangen, im Schallplattenarchiv. Damals noch in der Argentinien gestoßen. Und das habe ich dann...
Da war ich auch öfter in diesem Schallplattenarchiv.
Denke ich mir. Wahrscheinlich sind wir einander damals schon öfter begegnet. Ja. Das war ja wirklich noch Schallplattenarchiv. Das war ja
damals nicht auch ohne Computer, mit,
natürlich.
Mit so Steckkarten.
Ja, und
so,
mit furchtbaren, mit Eisenklammerbüchern. Das, man kann sich das gar nicht vorstellen. Wir müssten die dauernd ölen und ja, furchtbare
Zeit. Wahnsinn, oder?
Furchtbare Zeit eigentlich.
Plattenwaschen.
So Plattenwaschen.
Ja, hat es wirklich gegeben.
Ja, genau.
Das ist sehr lustig. Und dann bist du dann doch Schauspieler geworden. Du bist dann nämlich... in die
Volkstheater-Schauspielschule, genau.
Volkstheater-Schauspielschule.
Genau, das war nämlich das Lustige. Meine Mutter hat dann gesagt, hat dann umgeschwenkt, mehr oder weniger, und hat dann irgendwann gesagt, also weißt du was, wenn du das schon unbedingt machen willst, dann mach halt um Gottes Willen irgendwo eine Aufnahmeprüfung. Und ich habe gesagt, was heißt irgendwo? Es gibt nur eine Aufnahmeprüfung. Man muss selbstverständlich an da in Schönbrunn, in diese Riesen Schauspielschule gehen. No, jetzt fällt es mir nicht einmal mehr ein.
Ans Rainer-Seminar.
Ans Rainer-Seminar.
Das ist wirklich in Schönbrunn?
Das ist, ja. Also gegenüber von Schönbrunn ist es.
Okay.
Dort muss man hin, ins Rainer-Seminar. Es gibt gar keine andere. Und meine Mutter hat gesagt, ja, im Volkstheater machen sie jetzt auch eine Schauspielschule. Geh halt dort einmal hin. Nein, wieso? Zum Üben. Dann weißt du nachher, wie es ist bei der Aufnahmeprüfung. Und dann bin ich dort hingegangen. Und weil ich ja dort gar nicht hin wollte, war ich natürlich ganz locker. Das ist immer, das ist übrigens der allerbeste Tipp. Wenn du irgendwas nicht willst, dann schaffst du das wahrscheinlich.
Greift da nichts.
Genau, genau. Also haben die in der Volkstheater-Schauspielschule gesagt, Herr Rudler, wir hätten Sie gern bei uns in der Schule.
Du warst damals 21?
21, ja. Und haben wir dann gedacht, also wenn wir die schon nehmen, dann brauche ich jetzt ins Rainer-Seminar, das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Ich war immer schon ein fauler Sack. Ja, dann bleibe ich gleich da. Dort habe ich dann den Herbert Steinböck kennengelernt und so weiter, und dann so schließt sich der Kreis bis hin zu Jean-Paul Epip.
Dann habe ich ja gelesen, dass ihr beide getrennt voneinander die Mühlen der Schauspielerei irgendwie gelernt habt und draufgekommen seid, puh, spannend, aber so spannend dann auch wieder nicht. Er musste die leicht untersetzten Loser spielen und du die Prinzen, und ihr habt beide gewusst, das wird nichts, oder?
Ja, ziemlich genau so war es. Ziemlich genau. Gut recherchiert, weil der Herbert ist nach Baden-Baden gegangen in Deutschland.
Ja.
Ich habe angefangen in St. Pölten. Da habe ich eine Produktion gespielt, 12 Leuten, wahnsinnig geil, irrsinnig super Produktion, schönes Stück, Zweiter Weltkrieg, in der Steiermark spielt es. Es geht um eine Glocken, und ich war auch noch ein Partisan, also ich durfte da auch noch mit Gewehr herumlaufen. Das war damals alles irrsinnig aufregend. Wir haben gut geprobt, wir haben eine gute Premiere gespielt. Die Premiere ist vorbei, der Direktor kommt mit einem Blumenstrauß auf die Bühne und geht auf mich zu, und ich habe gewusst, das ist der Beginn einer jetzt großartigen Karriere.
Das Burgtheater, mindestens.
Ja, genau. Und während ich mir das gedacht habe, ist er an mir vorbeigegangen und hat allen weiblichen Darstellerinnen eine Blume in die Hand gedrückt.
Naja, jetzt hätte mit der Polizist mit dem Quer, oder der Soldat mit dem Quer mit Blumenstrauß, war.
Ja. Aber dass du solche Erlebnisse, um ganz ehrlich zu sein, hör nicht auf. Das ist weitergegangen. Ich war damals wirklich Schauspieler und habe mir halt gedacht, ich werde so großartig sein. Und in St. Pölten hatte ich damals, ich bin heute noch sehr dankbar, weil ich habe zum Beispiel auch die Möglichkeit gekriegt, Laertes in Hamlet, die zweite Hauptrolle. Und bereits im zweiten Jahr habe ich den Don Carlos gespielt von Schiller.
Nein, du hast ihn gegeben.
Ich habe ihn, ja. Oder wie wir, so oder? Oder wie wir bescheidenen Künstler sagen, ich habe ihn geben dürfen. Und Don Carlos am nächsten Tag, es gab in St. Pölten eine Zeitung, nämlich die von den Kommunisten. Die hat ernstzunehmende Kritiken geschrieben. Alle anderen haben geschrieben, toll, wunderbar, irrsinnig schön, aufregend, super Theater. Und die Kommunisten haben immer geschrieben, also schwach, schlecht, nicht gut. Und bei, wie ich mir damals gedacht habe, meinem Don Carlos, hat die Überschrift in der Kritik in der kommunistischen Zeitung gelautet: Ein Abend im Zeichen zweier Künstler. Und ich habe gewusst, da muss einer davon ich sein. Naja, entschuldige, ich bin die Hauptrolle, ich bin die Titelfigur. Zweier Künstler, na wer wird das sein? Also habe ich die Zeitung geschnappt, habe mich in die Kantine gesetzt, habe sie genüsslich aufgemacht und vor allen anderen gelesen, damit die sehen, dass ich es eh auch sehe. Der eine Künstler war Klaus-Jürgen Maat, der Darsteller des König Philipp. Dann habe ich gedacht, und der andere bin jetzt ich? Nein, der andere war Schiller. Und ich bin schon auch vorgekommen als ein leicht naiver Don Carlos. Okay,
ich wollte nämlich fragen, gibt es irgendeine Kritik, wo du vorkommst, die positiv war, aus dieser Schauspielzeit?
Ja, schon natürlich.
Schon, okay.
Ja, klar.
Also du erzählst mir nicht nur die nur negative, also gab positive
auch. Nein, natürlich gab es positive auch. Na klar. Aber prinzipiell hast du vollkommen recht, der Herbert hat sich abgemüht mit drogenkranken Studenten und hat gesagt, ich bin leicht übergewichtig, wie soll ich denn ihren Drogenkranken spielen? Und ich war halt aufgrund meines 0815-Gesichts, ich war immer irgendein Prinz oder ein Liebhaber in einem Nestreu. Und das ist, selbst in jungen Jahren ist das auf Dauer langweilig. Und wir wollten so gern lustige Sachen spielen.
Also ich wollte gerade fragen, wart ihr prinzipiell lustig? Habt ihr immer einen Quarrel miteinander gehabt?
Ja. Ja. Wir haben eigentlich immer einen Quarrel miteinander gehabt und wir wollten auch auf der Bühne die Komiker haben. Also ich bin relativ schnell draufgekommen, dass Hamlet und Don Carlos wird nicht mein großes Ziel sein. Also ich werde nicht irgendwann den Hamlet am Burgtheater spielen wollen. Mhm. Weil das hing auch damals zusammen, ganz ehrlich, mit Kollegen und Kolleginnen. Mhm. Oder Kollegen und Kolleginnen. Ich bin einfach drauf gekommen, so Schauspieler und Schauspielerinnen, die leben schon in einer ganz eigenen Welt. Also es gibt nichts außer sie selbst und das Publikum ist immer dumm und alle Kollegen kennen gar nichts und wieso spüre eigentlich nicht ich die Hauptrolle? Weißt, und man sagt, man redet immer von einem Ensemble, aber ein wirklich gutes Ensemble hält auch zusammen und hat sich lieb, unterstützt einander. Da gibt es doch diesen Spruch, du kennst es natürlich, den König spielen immer die anderen. Weil du selber kannst König am Theater spielen, so viel du willst, wenn die anderen sich nicht vor dir verbeugen, bist du kein König, aus, das war's. Also muss ich natürlich mitspüren, es geht immer nur miteinander. Eine Schlägerei funktioniert nur, wenn wir uns irrsinnig mögen und wirklich trainieren und üben. Mhm. Und das ist halt am Theater fast überhaupt nicht der Fall. Mhm. Wahnsinnig für Egoisten, die wirklich so in einer Traumwelt leben. Also das Theater ist das Wichtigste und wenn das Publikum nicht versteht, dann soll es das Programmheft lesen. Und das war mir sehr schnell sehr zu blöd.
Hast du jetzt zum Beispiel mit dem Herbert oder auch mit der Monika das Gefühl, dass ihr ein Theaterstück Abend für Abend aufführt?
Nein.
Oder ist es was anderes?
Also
zum Beispiel, ich habe da ein Foto gefunden, weil in dem Podcast geht es ja um Foto, das ist quasi Steinböck und Rudle. Ich zeig's her, ihr seid da komplett weiß geschminkt, das schaut schon ein bisschen nach Theater aus.
Das war ein Theaterstück. Mhm. Und zwar gibt's dieses Theaterstück wirklich, das war Frankenstein.
Okay.
Das war auch inszeniert von einem Regisseur, Hans-Peter Horner. Und da haben der Herbert und ich gemeinsam den kompletten 1936 gedrehten Frankenstein-Film nachgespielt. Okay. Alle Figuren und so weiter. Aber das war wirklich ein Theaterstück. Ich muss aber dazu sagen, die Frage ist gar nicht blöd, weil der Herbert und ich haben natürlich begonnen mit, also unser erstes Kabarettprogramm, Butterkipferl hat das damals geheißen, war sehr ans Theater angelehnt. Also es waren zwar heitere, absurde, kleine Nummern, aber gespielt waren sie, nicht wie wir jetzt als Kabarettisten auftreten oder wie es heutzutage üblich ist, Comedy, Stand-up-Comedy oder Comedy Kabarett.
Gab es ja damals nicht.
Genau. Oder?
Es gab ja Politkabarett,
genau.
Simpel und Co.
Genau.
Und dieses Haut-drauf-Ding gab es ja nicht wirklich.
Nein, genau. Es gab etwas, das man Comedy genannt hat, aber das waren mehr so wüde Clowns aus England oder aus den Niederlanden, aber die waren dann wirklich, die sind auf der Bühne gegangen und haben Wasser gesprüht und sind nockert in der Gegend umeinander gerennen.
Da gibt es dann einen, der immer bei Tova Bo.
Ja, der Django Edwards. Genau. Das war damals eher Comedy. Mhm. Und der Herbert und ich haben kleine, feine, heitere Komödien mehr oder weniger aneinander gereiht. Also, zwei Männer, die sich auf der U-Bahn treffen und der eine sagt, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Und dem anderen rinnt sein Lebensfass geht über. Aus, es reicht mir. Dauernd wollen alle was von mir. Ich halte es nicht mehr aus. Und zuckt komplett aus und fängt zum Schreien an. Und die Frau macht so einen schlechten Kaffee und die U-Bahn fährt dauernd weg. Und jetzt kommen sie auch noch daher. Und der andere sagt, ich wollte nur wissen, wie spät es ist. Nix aus, nix Katastrophe. Und dann habe ich mich komplett ausgezogen auf der Bühne.
Das würde ich zum Beispiel. Da habe ich einen Foto gefunden.
Das hast du
gemeint. Also ich recherchiere gerne.
Org.
Ja. Stimmt. Der Herr Stimmt. Rundle, nackt.
Ja.
Zeig's jetzt in die Kamera.
Org.
Ja, voll arg. Und du hast dich wirklich Abend für Abend ausgezogen.
Ja. Ich hatte noch Schuhe und Socken an.
Du hast mir irgendwann einmal in einem Gespräch gesagt, weil wir haben ja das nicht umsonst jetzt rausgesucht, gerade am Anfang spielt man auch in Locations, wo halt weder eine erste, zweite, dritte, vierte Wand ist, sondern wo es gar keine Wand gibt, weil das Thema Zirkus zählt. Also nochmal die Situation, Rudle und Steinböck spielen ihre Nummer, wo sich der Herr Rudle nackt auszieht und ihr seid so wie in einem Zirkuszelt. Und jeder, der mal in einem Zirkuszelt war, weiß,
das sind die Leute rundherum. Man muss dazu sagen, nackt ausgezogen habe ich mich, aber so, dass das Publikum nichts gesehen hat. Weil die Figur, die ich gespielt habe, der Herr Erbacher, kam in einem Anzug, sehr verklemmt, mit einem Aktenkoffer.
Ja.
Und als ich begonnen habe, mich auszuziehen, habe ich dem Herbert immer alle meine Sachen gegeben. Den Aktenkoffer, das Sakko, das Hemd, die Krawatten, die Hosen, die ich ausgezogen habe, habe ich ihm gegeben. Und dann bin ich dort gestanden in Schuhen, Socken und Unterhose. Und dann habe ich mich quasi umdreht und gesagt, und jetzt hast du das davon. Habe mich umdreht und habe mir die Unterhosen runtergezogen mit dem Hintern Richtung Publikum.
Nur die Aktentasche.
Bevor noch was passiert ist, genau, hat der Herbert schnell die vierte Wand gemacht und hat das ganze Gewand und den Aktenkoffer zwischen Publikum und vor meinen Hintern gehalten, so dass man gar nichts gesehen hat
natürlich. Okay, und wahrscheinlich 30 Sekunden später Blackout.
Nein, sondern ich habe mich dann wieder umdreht. Okay. Und zwar natürlich hinter dem Aktenkoffer und habe dann den Aktenkoffer übernommen und bin abgelaufen mit I'm free und dann hat man halt meinen nackten Hintern gesehen. Und das Ganze ist ja sehr schnell gegangen. Und dann spürst du plötzlich in einem Zirkuszelt, denkst aber an das nicht. Also es war nicht bei den Vorstellungen sozusagen, bei den Vorbereitungen war nie mein erster Gedanke, wie wird das sein, wenn ich mich dann nackt ausziehe, sondern das war halt mittendrin. Und dann fängt die Nummer an und auf einmal merke ich im Spülen mit dem Herbert, wie er sagt, wie spät ist denn? Und ich schaue ihn groß an und er merkt, oh ja, stimmt, du hast recht. Das sind dann lustig, weil das sind so diese Blicke, die du hast, die sonst niemand mitkriegt. Aber der Partner sich sofort, der schaut mir heute Sekunden länger an.
Oh, ich weil, kann mir auch stimmt. vorstellen, wie es dem Herbert da geht.
Ja, weil
er denkt in der Sekunde nach, noch viel Spaß.
Ja, beziehungsweise er hat mir nachher gesagt, er hat auch überlegt, ob er was tun kann. Ob er mal hinten den Aktenkoffer und vorne das Gewand oder ob er sich hinten hinstellen soll oder wie. Nein, und dann hat er gemerkt, nein, ich kann gar nichts ändern. Und ich habe auch gewusst, ich kann es nicht ändern. Und dann kommt halt wieder diese Passage. Ich stehe nur mehr in der Unterhose da, drehe mich um zur Hälfte des Publikums, schau also in die Augen der anderen Hälfte des Publikums, die alle noch durchgesessen sind, so lustig. Und dann habe ich nur kurz mit den Schultern gemacht, Entschuldigung, und habe mir halt die Unterhosen runtergerissen und da war dann, die eine Hälfte hat laut gequietscht, die das nicht gesehen hat.
Also die, also, okay.
Nein. Die nichts gesehen haben, die haben laut, sehr lustig, und die andere Hälfte war, erstarrt. Da hat sie gedacht, das ist jetzt aber nicht wahr. Ja, und dann.
Der Herr Jean-Paul hat sein Püpp gezeigt.
Ja.
Was uns zum nächsten sehr Thema lustig. Bringt, oder?
Sehr lustig. Der Jean-Paul hat seinen Püpp gezeigt, ja.
Leute im Fokus. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List.
Jean-Paul und Püpp. Es war ja wirklich zu einer Zeit, als es die Ö3-Comedy eigentlich noch nicht gab. Also wir sind dann aufgewachsen mit Gigi Wischer, wer es noch kennt. Mhm. Wir zwei nämlich, also in den 80er Jahren war Gigi Wischer, glaube ich, die einzige Comedy.
Ja,
Ansonsten hat es noch gegeben die Frau Ilse Puck mit der Morgengymnastik und das war's.
Ja, die war ja damals aber noch keine Comedy.
Genau, naja.
Aber man hat es nicht so tituliert, ja.
Ja, und dann kamen zwei Kabarettisten, nämlich ihr beide, Steinböck und Rudle, und habt auf einmal was Lustiges gemacht
im Radio. Ja, das ist lieb, dass du das sagst, aber eigentlich hat es die Ö3-Comedy-Abteilung hat's schon gegeben. Also die haben auch uns geholt. Es gab damals schon den
Hat es einen Vignettenmensch gegeben?
Ja, genau.
Von Robert?
Genau, Gradke? Zum Beispiel. Mhm. Robert Gradke, Vignettenmann hat es schon gegeben. Den Fred Combüs hat es schon gegeben.
Fred Combüs, ja, okay.
Der Gregor Barzahl hat damals auch schon gemacht gehabt, diese sehr lustigen Wortspielereien. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es geheißen hat. Ganz großartig eigentlich.
Ja, ja, und aber es war neu.
Es war relativ neu, genau. Mhm. Und vor allem haben sie, die Privatradios sind damals gerade rausgekommen. Und interessanterweise hat der Ö3 da kurz eine Panik.
Das war so 96, 97, 98 in
genau,
dieser Phase. 97
genau.
Kamen die Privatradios.
Genau, die Privatradios genau, kommen raus. 96
war selbst dabei, wurde Ö3 ein bisschen nervös.
Ja, um und Gottes Willen.
Wir Bogdan müssen. Rostschitz so ziemlich alles umgekrempelt.
Ja, und ich hatte damals an Ö3 angeboten, Jean-Paul Epup, was ja eigentlich komplett sinnlos ist, weil ein Bauchredner im Radio, was soll denn das sein?
Wie muss man kurz das erklären, es war wirklich dieses, also es war einer, der die Püpp ist, also die Puppe, und der andere war der Bauchredner mit dem französischen Akzent.
Genau. Ich habe eben gefunden, dass die französischen Bauchredner, das hat auch noch eine gewisse Charme. No? Und Herbert und ich haben noch kurz gesprochen, wer kann besser die Püpp machen. Und ich habe dann gefunden, ich kann zwar besser die Büb machen, aber ich kann auch besser die Jean-Paul machen, also mach doch du die Büb. Und der Herbert war dann eine sensationelle Puppe. Und natürlich haben auf der Bühne, weil das war ja eine Bühnennummer, habe ich meinen Text geredet und der Herbert hat seinen Text geredet, aber ich habe die Lippenbewegungen dazu gemacht.
Also es war wirklich eine Bühnennummer?
Es war eine Bühnennummer, genau. Es war zuerst eine Bühnennummer und dann habe ich das Ö3 angeboten und habe gesagt, da könnte man doch was draus machen. Und das genau, sehr schöne Foto. Und das war dann sehr lustig, weil zuerst haben sie uns natürlich abgelehnt. Nein, was soll denn das sein überhaupt? Und dann hat uns aber der Chef der Comedy-Abteilung, dessen Namen ich leider auch nicht mehr weiß, angerufen und hat gesagt, okay, kommt schnell vorbei, wir müssen da was, das, ich glaube, das könnte doch was werden und das ist urlustig. Und wir nennen es der erste Bauchredner im Radio. Und klar, muss man ja so reden. Genau. Und wir waren dann fast, also außer am Wochenende, fast täglich im Wecker in der Früh, was auch viel Arbeit war. Da haben wir auch mit zwei Autoren zusammengearbeitet, mit Ferdinand Rieder und mit Fritz Hindlecker, die uns dann immer so ganz kleine Ein-Minüter, Zwei-Minüter maximal zusammengeschrieben haben. Weißt, und das Tolle ist ja bei dieser Puppe, der Püppe, der Herbert hat auch alles immer so geredet. Also das war so eine kleine Puppe natürlich. Und das Lustige
ist, so wie er ausschaut in echt. Kleine Büb.
Ja. Und du kannst natürlich als Büb kannst alles sagen. Du darfst jeden schimpfen. Das ist der Witz. Die Puppe darf alles sagen, solange der Jean-Paul daneben steht und dann immer sagt, oh no, das kannst du nicht sagen, du kommst zurück in die Kiste. No, ich hab's nicht so gemeint. Zack, und aus. Mhm. Und dadurch konnten wir Politiker bashen und Promis bashen. Und alles Mögliche, ja. War eigentlich eine schöne Zeit. Heutzutage darf man gar nichts mehr.
Naja.
Nein, nichts.
Bei was gibt es Neues, wie wahrscheinlich auch der eine oder andere Satz nicht im Fernsehen zu sehen sein.
Wollen wir gleich drüber reden? Nein, ist gar nicht so.
Nicht?
Das ist wirklich interessant. Also die einzige Aufgabe, die wir bei Was gibt's Neues bekommen, ist nicht zu viel durcheinander zu reden.
So wie wir jetzt.
Wir zum Beispiel, finde ich, machen das sehr gut.
Ja.
Wir machen das hervorragend. Aber das ist leichter, weil es zu zweit ist. Der Oliver, glaube ich, hat es schon nicht immer ganz leicht, der Herr Bayer, der Moderator. Weil wenn fünf Lustige da drüben sitzen und alle gleichzeitig finden, ich bin jetzt aber dran und ich muss jetzt, mir fällt aber noch was lustiger sein und dann wird es einfach nur immer lauter und dadurch unverständlicher, das ist nicht so einfach. Aber sie schneiden. Also wir nehmen die Sendung in einem auf. Mhm. Es gibt überhaupt keine Pausen und wiederholen und macht das noch einmal. Manchmal schneiden sie Dinge raus, weil interessanterweise 3 Sekunden Pause bei der Aufzeichnung im Fernsehen wirken, brauche ich ja dir nicht erklären, wie 28 Minuten Pause.
Ja, also im Fernsehen wirkt alles irgendwie größer und
genau,
mehr.
Genau. Jeder hat 5 Kilometer.
Jeder, der mal in einem Fernsehstudio dabei war bei einer Aufzeichnung, wird sich denken, was, das ist ja kaum größer als mein Wohnzimmer.
Richtig.
Genau. Und im Fernsehen wirkt das riesig.
Genau, zum Beispiel.
Ja.
Und wenn der Oliver sagt, keine Ahnung, was glaubt ihr, ist der bellende Hund? Und 5 Leute machen 3 Sekunden lang, dann wirkt es im Fernsehen wie na, was ist jetzt ein Sendeausfall, ist das Bild eingefahren, was ist denn jetzt los? Ja. Und da machen sie manchmal kleine Schnitte. Mhm. Manchmal schneiden sie eine Frage raus, weil wir zu lang waren. Und ich gebe es auch zu, das darf jetzt aber echt niemand mehr erfahren, manchmal ist es nicht lustig. Mhm. Es fällt uns, zu manchen Dingen fällt uns echt nichts ein, nichts. Aber ansonsten wurden da schon Dinge gesendet, wo ich mir gedacht habe, das ist so hundsordinär, das schneiden sie garantiert raus. Nix, okay. Das bleibt beinhart. Da bin ich
mal. Ich dachte mir, das ist nur im Privatfernsehen erlaubt.
Ja, dachte ich eigentlich auch. Mhm. Ja, aber was gibt's Neues, ist da anders offensichtlich. Aber genau deswegen, heute, weißt du, wie lange es das schon gibt? 18 Jahre.
Ja, 18 Jahre. Und es macht immer noch Spaß. Also nicht nur euch hoffentlich, sondern auch den Zuschauern.
Sehr offensichtlich. Sonst gab es das ja nicht mehr.
Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Der Blick ins private Fotoalbum.
Um einmal zum Thema des Podcasts zu kommen. Also mein Thema sind ja Lebensbilder und jeder malt sich sein Fotoalbum selbst und irgendwann einmal wird es dann so prall gefüllt und also ich mag ja total gern Fotoalben anschauen. Sogar nicht nur meine, sondern auch andere Fotoalben, weil ich stelle mir natürlich dann auch die tausenden Geschichten vor, die hinter jedem Foto stehen.
Ja.
Bist du ein Fotosammler?
Überhaupt nicht. Ich bin da auch ein bisschen vielleicht seltsam. Ich finde es zum Beispiel komisch, sich selber aufzuhängen. Ja, gerade in meiner Branche, in der Theaterbranche, in der Künstlerbranche, gibt es doch viele Menschen, die Fotos von sich in verschiedenen Kostümen oder auf der Bühne, und da war ich dann auf der Bühne, da habe ich mal gesungen mit einem Mikro.
Da habe ich den Don Carlos gegeben,
genau. Und die, genau, und die heben sich dann diese Fotos auf, rahmen die und hängen die auch auf. Das mache ich nicht.
Hängen von euch, jetzt mehr mal ein bisschen privat, Monika und du, ihr wohnt in einem kleinen Häuschen in der Nähe von Wien.
Ja.
Und hängen Fotos von euch in der Wohnung?
Ja.
Schon?
Ja.
Also das schon. So Kinderfotos, du hast zwei erwachsene Kinder, bist ja mittlerweile Opa.
Achso, du meinst, ach so.
Ja, so private Fotos hängen.
Achso, natürlich. Ja, ja, na, private Fotos hängen schon. Es hängen Fotos vom Hund, es hängen Fotos von den Kindern, es hängen Fotos von den Enkeln, es hängen Fotos von den Familien.
Aber da sind doch so viele Geschichten hinter den Fotos. Na,
sowas, das ist das Schöne. Ja, sowas ist natürlich geil. Aber ich meine jetzt Fotos von sich selber. Und da kenne ich schon Menschen, die haben quasi auf jedem freien Platz ein Bild stehen oder hängen. Schau mal, da war ich als Frau verkleidet und schau mal, da habe ich gesungen und das war überhaupt in der Felsenreitschule, da war ich mal.
Ja, das steht so, neben der Romy, neben dem Oscar und dem Kleinkunstvogel, oder?
Ja, möglicherweise, ganz genau.
Das sind ganz die drei Preise, die man in Österreich gewinnt, oder?
Ja, genau.
Ja. Also in der Branche.
Den Oscar eher selten. Ja, Oscar. Aber die Romy und den Kleinkunstvogel.
Ja, genau.
Den Salzburger Stier.
Das heißt, einen kleinen Oscar wird jeder mitgenommen
das, haben. Ja, natürlich. So ein Plastik-Oscar. Natürlich, einen kleinen Oscar, glaube ich, haben wir alle zu Hause. Hallo. Eigentlich, ich habe auch einen, der steht neben der
Wirklich jetzt?
Ja. Natürlich. Neben der chinesischen Winkekatze steht ein kleiner Oscar.
So, und sofort gehen Bilder im Kopf los. Bei Rudler Weinzettel steht die chinesische Winkekatze neben dem Oscar.
Ja, die chinesische Winkekatze neben dem Oscar und daneben steht der Ypser Spaßvogel.
Okay.
Den aber nicht ich gewonnen habe, sondern die Monika mit ihrem Soloprogramm.
Und im Auto ist der Wackeltackel.
In Monikas Auto gibt es einen Wackeltackel, auch jetzt da wirklich? Hast du recht.
Ja. Nein.
Ja.
Puh, ich habe mir gedacht, jetzt fahre ich von einem fetten Apfel in den anderen, aber das stimmt
nein, alles, oder?
Ihr seid ganz normale Menschen.
Wir sind, ja, eigentlich ja. Sehr enttäuschend. Nein, nicht abdrehen. Du machst lieber Interviews mit nicht normalen Menschen. Nein, wir sind in Wirklichkeit ganz normale Menschen.
Im Fokus.
Da habe ich zum Beispiel ein Foto. Das dürften wahrscheinlich die Anfänge von euch beiden,
Monika
und du gewesen sein.
Genau.
Für alle Zuhörer, die da jetzt denken, ich möchte die Fotos auch sehen. Es gibt auch eine Instagram-Seite und eine Facebook-Seite, und da werden wir ein paar Fotos, die wir so besprechen, zu dem kommen wir auch noch, herzeigen. Da habe ich zum Beispiel ein lustiges Seitenblicke 2006. Du und die Monika, ich glaube, da war es ja relativ frisch zusammen, oder?
Da waren wir noch gar nicht zusammen. Da waren wir noch nicht zusammen, nein. Das ist kein Schmäh.
Warum habe ich das gefunden im Netz?
Weil wir da miteinander gearbeitet haben.
Okay.
Aber wir haben nicht, also wir haben ja begonnen, miteinander zu arbeiten. Das ist zum Beispiel, ja, das ist ein, das war das zweite Soloprogramm. Und dann hatte ich vor, ein drittes Soloprogramm zu machen. Mhm. Und dann hat uns eine Regisseurin, die Victoria Schubert, hat der Monika und mir angeboten, sie macht ein Zwei-Personen-Stück, ob ich einverstanden wäre, das mit der Monika zu machen. Und die Monika hat sie gefragt, ob sie einverstanden wäre, das mit mir zu machen. Und aus diesem Stück ist dann nichts geworden. Und ich habe zu Monika gesagt, schade, jetzt spielen wir doch nicht miteinander. Und die Frau Weinzettel, die damals für mich eine Göttin war, ich meine, das war die Darstellerin der Knackerl, die hat gehört in diese ganze Klick Dorfer, Thüringer, das war für mich aber sowas von 30 Stufen über mir.
Aber das war zu einer Zeit, wo sie die Knackerl nicht so gerne gehabt hat, oder?
Naja, na, das kann man so nicht sagen.
Aber wir werden mit der Monika drüber sprechen. Demnächst ist sie ja hier im Podcast.
Ja.
Aber ich bilde mir ein, irgendwann gab es eine Zeit, wo sie gesagt hat, ich bin dann mehr als die Frau Knackerl.
Ja, das ja, aber das war nicht, weil sie die Frau Knackerl nicht mögen hat, sondern weil sie den Umgang der anderen mit der Frau Knackerl nicht mögen hat, respektive mit ihr. Also sie wurde total reduziert auf die Frau Knackerl. Es sind einfach Leute auf sie zukommen und haben gesagt, die Frau Knackerl, da schau her.
Und ja,
da
hat es halt irgendwann einmal gesagt, Weltrollen, oder?
Natürlich.
Es ist so.
Nein. Sie sagt auch, das ist ein Weltrollen. Das ist ein schöner Ausdruck. Es ist ein Weltrollen. Sie verdankt der Frau Knackerl wahnsinnig viel.
Die Mutter Beimer in der Lindenstraße. Wenn du das bist du das dein Leben lang.
Ja. Oder kannst du dich noch erinnern an die, ich glaube, hat die Dani Siegel geheißen, Röstfrisch.
Natürlich.
Das ist nur ein Dusch und Kaffee und du ein Leben lang, wann immer du sie gesehen hast.
Der Herr Rudler ist immer mitten im Achten.
Nein, das Gott sei Dank, nein, das nicht. Dazu war das zu kurz im Fernsehen und zu ungeliebt. Das hängt mir gar nicht noch. Da konnte ich auch nicht wirklich meinen Stempel aufdrücken.
Na. Aber zurückzukommen zu deinen Fotos, auch diesen beruflichen Fotos. Also wenn du jetzt zum Beispiel, da ist ein Foto, das ich da gefunden habe, wo ist das? Genau. Weil du hast ja auch Fernsehen gegeben. Diese Rolle. Der Herr Rudler war nämlich auch einer der Hauptdarsteller, sagen wir so,
Nebenhauptdarsteller. Ja, Episodendarsteller, genau.
In Marudi, Novotny und Marudi.
Ja, Novotny und Marudi,
genau. Mit Nirvarani und Wittersek. Und der Steinböck und der Rudle waren quasi die Best Friends von den beiden.
Ja.
So hat sie gespielt. Aber diese Frisur, war das damals deine Frisur oder war das eine Rollenfrisur?
Nein, das war eine Rollenfrisur.
Okay.
Das war, da hat sich der Regisseur gewünscht, damit der Herr Rudle nicht so ausschaut. Ja, und auch ein bisschen weg vom typischen Herrn Rudle. Geil, lass doch mal die Haare komplett blond färben. Und ich habe mir damals gedacht, lustig, das mache ich, die Haare komplett blond färben.
Ja. So die Scooter-Gedächtnisfrisur werden wir natürlich auch auf Facebook und Instagram posten.
Ach so, ja.
Ja, aber wenn du so dein Leben so betrachtest, also es gibt ja zum Beispiel einen Ausdruck von dir anlässlich deines 60. wie OF3 die Stunde gemacht hat, dass du das schon cool findest, dass es quasi eine ganze Stunde Best-of gibt von dir und dass du dich geschmeichelt fühlst und dass du das super findest. Das heißt, du siehst dich auch gern und du bist auch stolz auf das, was du erreicht hast. So habe ich das interpretiert.
Also ich war entsetzt, als ich das gesehen habe.
Wirklich?
Ich war entsetzt, also sagen wir über mich, weil ich bin relativ selten zufrieden. Das meine ich jetzt aber nicht kokettierend, sondern ich nehme mich selbst anders wahr, als ich mich dann sehe. Ich stehe auf der Bühne und habe das Gefühl, ich fülle diese Bühne wahnsinnig aus und ich bin jetzt irrsinnig energiegeladen. Und wenn ich mir es dann anschaue, merke ich, ich wirke eigentlich nicht energiegeladen, sondern ich wirke grantig.
Du hast energiegeladen.
Ja.
Ein ja. Foto.
Ja. Ja.
Ja.
Ich wirke fast ein bisschen grantig. Also man nimmt sich ja doch selbst immer ganz anders wahr, als man auf andere wirkt oder als beziehungsweise man wirkt auf andere auch anders, als man sich dann selbst anschaut, als man auf sich selber wirkt. Aber prinzipiell habe ich es eine unglaubliche Ehre gefunden, dass OF3 sowas überhaupt macht. Ich habe es ja nicht gewusst. Für mich war das eine Überraschung. Niemand von denen, die da innerhalb dieser Sendung mir gratuliert haben, haben mir das gesagt. Du bist übrigens im Fernsehen, ich habe da gratuliert, nur dass du das gleich warst. Ich wusste es wirklich nicht. Ich habe es dann mitgekriegt, weil sie mich, glaube ich, 2 Wochen bevor sie es ausgestrahlt haben, musste ich irgendwas unterschreiben, dass ich die Rechte hergebe, dass sie das ausstrahlen dürfen. Und da habe ich gedacht, da kommt jetzt aber was. Und natürlich ist es so, dass ich habe mich irrsinnig gebauchpinselt gefühlt. Mhm. Ich finde es eine wahnsinnige Anerkennung. Das ist einmal, es gibt so viele Kollegen und Kolleginnen, die sagen, dieses dauernde erkannt werden und immer auf der Straße mit allen Menschen, das ist so anstrengend. Da bin ich schon auch anders.
Mhm. Edi Finger Junior erinnert mich, hat gesagt, auf die Frage, ob er einmal mit Öffis und so fort sagt, na sicher nicht, da wäre ja nur angesprochen.
Ja, ja. Also ich fahre immer wieder Öffis. Mhm. Ich werde nicht dauernd angesprochen, sondern.
Nein, ist ja nicht böse, oder?
Es ist ganz selten böse. Es ist manchmal ist es so ein bisschen lästig, weil halt Leute wirklich einfach die Distanz nicht wahren, die sie privat haben, sondern sie kennen dich vom Fernsehen und genau so dort schließen sie an. Du bist lustig, du kannst einen Witz erzählen, geht schon erzählen einen Witz oder wart ihr erzählt einen Witz, den kannst du noch gleich auf der Bühne verwenden und du denkst aber vielleicht, ich gehe gerade nur meine Mutter besuchen, ich bin jetzt überhaupt nicht auf Witz getrimmt. Mhm. So, das mag schon sein, aber das muss man diesen Menschen auch zugestehen, finde ich. Ich verhalte mich auch nicht immer richtig bei Menschen. Ich weiß ja auch nie, wie ist die Verkäuferin, der Verkäufer jetzt gerade drauf.
Nee, ich denke mir halt dann immer, wie groß ist die Chance, dass man einen berühmten Menschen zweimal im Leben trifft oder viermal oder sechsmal in der U-Bahn.
Ja,
jetzt hat man einmal die Chance und man traut sie.
Ja.
Ja, was soll man dann
meistens,
sagen?
Meistens ist gar nichts. Meistens schauen sie und das kriegen wir alle mit. Wir kriegen, also wenn ihr uns trefft auf der Straße und ihr seht uns und glaubt, wir merken jetzt nicht, dass ihr uns gesehen habt, oh ja, wir kriegen es immer mit. Ich bin aber froh. Weil ich sage dann immer, Kinder, ich mache den Job, wenn ich auf der Straße gegangen und keiner würde mich erkennen, das wäre ja furchtbar, weil dann mache ich meinen Job nicht gut.
Natürlich.
Und das ist, glaube ich, schon auch Koketterie, dieses, ich bin so berühmt und ich kann überhaupt nicht mehr irgendwo sitzen und ich sitze mit der Monika stundenlang in irgendwelchen Cafés und nicht ein einziger Mensch redet uns an.
Ja. Ihr seid ja mit dem Wohnmobil unterwegs, das heißt, ihr sitzt auf Campingplätzen, da sitzt ihr ja auch nicht in der Windbreie links
hinten, oder? Aber, lieber Alex, du hast ja auch einen Wohnwagen, du wirst das ja wissen, die Camping-Community ist sowieso ganz entspannte. Die kommen kurz vorbei und sagen, grüß euch, nur das wisst ihr, wir haben registriert, dass ihr da seid, wenn ihr was braucht, wir sind da vorne. Das ist großartig. Sowas ist natürlich schön.
Ja, also ihr müsst nicht andauernd auf Malediven und Thailand unterwegs sein, wo euch ja niemand kennt.
Geh.
Und seid dann angefressen, weil dort der Österreicher, der Rudle!
Ich bin mit meiner ersten Frau und meinen Kindern, da war mein Sohn, war damals 4 und meine Tochter war 7. Meine Tochter war 10, ist ja jetzt wurscht. Wir waren 5 Wochen in Thailand und ich steig von der Fähre und es steigt jemand auf die Fähre und im Vorbeigehen sagt er, ha, was gibt's Neues? Da denkst du schon, Alter, in Thailand?
Ja.
Weil es gibt's da. Und in Wirklichkeit ist es eine große Ehre. Und da kann man wieder einen kleinen Kreis schließen. Da hat die Monika eine Zeit lang es nicht mögen, wenn Leute kommen sind und gesagt haben, geh, komm her, jetzt machen wir schnell ein Foto mit der Knackerl. Da hat sie dann gesagt,
kannst du so reden mit mir?
Genau. Und da hat sie dann gesagt, nein, das machen wir jetzt nicht. Aber die meisten wirklich, also 90% aller Menschen sind total nett. Respektvoll und ich freue mich.
Leute im Fokus. Blitzlichtgewitter.
Machen wir ein paar Blitzlichtfragen.
Ja.
Farbe oder Schwarz-Weiß-Fotos?
Farbe.
Hochformat oder Querformat?
Hochformat.
Bist du so alles im Hochformat?
Ich bin es mittlerweile total gewohnt, weil ich habe eine Zeit lang natürlich auch nur quer, weil du ja auch viel mehr draufkriegst, weil man es so gewohnt ist. Das sind ja die Fotos von früher.
Ja, ich denke mal, weil der Fernseher auch da quer hat, der
hängt. Ja, na, und haben wir nicht. Hoch. Na genau, und alle unsere Fotos haben wir so ausgedruckt natürlich. Ja. Und dann kam dieses depperte Instagram, und jetzt darfst du nur mehr Hochformat und seitdem.
Stories.
Entsetzlich, ich finde es eigentlich furchtbar. Also das war jetzt auch keine sozusagen keine Vorliebe, sondern automatisch, wenn wer zu mir sagt, mach schnell ein Foto, automatisch Hochformat. Kann man vertrottelt eigentlich.
Googlest du dich selbst?
Nein, das mache ich nicht.
Nächste Frage, damit habe ich mein erstes Geld verdient.
Mit Werkzeug verpacken. Im Keller, im Lagerraum einer Werkzeugversandfirma. mit einem damals sehr netten, sehr alten, ich wusste damals nur jugoslawischen Mitarbeiter, und das war ein Sommerjob. Und ich war ein junger Bub, und der, weiß ich nur, dass der hauptsächlich immer gesagt hat, Polako, Polako. Also der hat gesagt, nicht so schnell, lass da, was ist, zahn nicht so an, immer mit der Ruhe. Es ist Werkzeug, das ist schwer genug, und außerdem so viel Schachteln müssen wir nicht mehr. Ja, das war mein erstes Geld.
Bring mich zur nächsten Frage, was bringt dich zum Lachen?
Mich bringen eigentlich viele Sachen zum Lachen. Ich kann Gott sei Dank viel und herzhaft lachen. Über tollpatschige Hunde, über tollpatschige Kinder, über Kinderaussagen. Ich kann lachen über viele Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Ich sitze da gar nicht drinnen und bin der Regisseur oder denke mir, oh, das ist schlecht und das ist eine Idee, die habe ich auch schon mal gehabt. Sondern ich kann einfach lachen
drüber. Das heißt, wenn du in der Witze-Show bei Puls 4 warst und irgendein halb guter Witz war und du hast gelacht, dann war das echt und ehrlich und nicht über so ein letztes Lach richtig laut.
Nein, okay. Genau. Genau. Und auch bei Was gibt's Neues muss ich wirklich lachen. Ich finde da ganz viele Sachen von Kollegen echt
leibend. Also gibt's da jetzt nicht an die mit der Tafel Rudle lachen jetzt?
Nein, gibt's nicht. Braucht's auch nicht. Braucht's für mich sozusagen gar nicht. Ich habe wirklich gerne eine Gaude. Ich lache aber nicht da, wo ganz viele andere Menschen lachen. Da muss ich oft nicht lachen. Also am Stammtisch. Weißt du, so in Männerrunden, da vergeht es mir ganz oft. Mhm. Das finde ich ganz oft. Also ich finde, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Humor und Witz. Und ich kann sehr gut lachen bei Humor und muss selten lachen bei Witz.
Das würdest du heute beruflich machen, wenn es dich damals nicht in die Schauspielerei / Kabarett getrieben hätte?
Ich wollte viele Sachen machen, die ich einfach nicht kann. Tischlern, ich bin irrsinnig ungeschickt mit Händen. Ich würde wirklich gern Fußball spielen, aber ich kann gar nichts.
Deswegen bist du einmal geworden.
Ja, genau. Aber ich kann ihn weder wirklich gut schießen.
Darüber müssen wir noch reden, das Match.
Ja. Ich kann ihn nicht schießen und ich kann ihn auch nicht fangen. Ich kann ihn nicht halten, nicht ausschießen. Ich kann eigentlich nichts mit einem Ball, wirklich.
Du kannst Fan sein.
Das kann ich, ja. Das, und auch dann bin ich nicht immer...
Aber ich schaue gerade, violette Sachen hast du gar nicht an heute. Würdest du mir das letzte Foto in deinem Handyspeicher zeigen?
Ja, dann muss ich aber jetzt kurz zu meiner Jacke gehen.
So geht's ja aus. Letzte Foto.
Schau. Da siehst du, das ist, naja.
Ja, deine liebe Frau. Siehst du, wir haben so, du redst so gut über sie.
Und der Hund und die Katze.
Und Katze, deine drei Liebsten. Hast du als letztes Foto.
Ja.
Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Das Shooting.
Ich darf dich ja heute auch fotografieren.
Das ist mir eine Ehre. Also nicht, also ich darf von dir fotografiert werden.
Wirst du gerne fotografiert?
Ich habe im Prinzip nichts dagegen, aber ich bin auch wie am Anfang. Es ist selten so, dass ich mir dann denke, ja, schau cool, so schaue ich aus. Mhm. Sondern, also ich glaube nicht, dass ich ein sehr fotogener Mensch bin. Ich bin auch nicht jetzt potthässlich und schier das auch nicht. Aber die Monika zum Beispiel ist einfach fotogen. Die Monika kann was man auch immer über die Marilyn Monroe gesagt hat, mit der Kamera flirten, einen Blick haben, das Licht im richtigen Moment. Ich stelle mich halt hin und versuche den Bauch einzuziehen. Und aber das ist ein bisschen wenig. Ja, das ist sehr.
Aber es ist gut, dass du den Bauch einziehst.
Sehr erleichternd.
Aber das heißt, du flirtest mit mir nicht. Oder mit der Kamera.
Ich glaube, das würdest du auch nicht wollen.
Machen wir ein Testfoto. Geil. Ziehen wir mal die Jacken aus.
Wie du möchtest.
Noch. Hey, du flirtest eh mit mir.
Das ist doch deppert. Das ist doch gerade passiert. Ja. Also ich fotografiere sie eh in Farbe, ich sage das jetzt dann nur gleich in Schwarz-Weiß.
Ich finde das Schwarz-Weiß super. Ich habe ja auch, wie du gesagt hast,
ja, erzähl.
Schwarz-Weiß oder Farbe, habe ich gesagt Farbe. Mhm. Aber das war nur, ich mache immer Farbe.
Ist ja gut.
Dass du. Aber Schwarz-Weiß ist eigentlich viel geiler.
Ja, das Coole bei Schwarz-Weiß ist, weil es eben so reduziert ist, finde ich, dass es viel mehr Geschichten erzählt. Siehst du, da sieht man deine Ärmel richtig.
Das sind keine Fotos.
sehr cool.
Ja, wirklich cool.
Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte.
Jetzt haben wir ein paar Fotos gemacht. Wer so wie du und die Monika in der Öffentlichkeit steht und immer wieder mit Programmen unterwegs seid, mit Kabarett oder Fernsehen, also ihr seid immer mit Fotografie auch, habt zu tun.
Ja.
Es geht darum, Plakate zu machen,
ja.
Werbesujets, wie es so schön heißt, für Instagram, für Facebook, für alle möglichen Social-Media-Kanäle. Wie kann ich mir das vorstellen, dass so eine Fotoshooting zum Beispiel für ein neues Programm zusammen, also sucht ihr das genau aus, das ist das Thema, wir wollen den Fotografen in dieser Location an dem Tag, wie funktioniert das?
Sehr gute Frage. Am besten funktioniert es, wenn wir genau wissen, wie wir das Plakat haben wollen. Mhm. Wenn du dir jetzt das neue Plakat anschaust, kann ich dir dann auch noch geben, dann wussten wir da zum Beispiel, was wir anhaben wollen, in etwa vom Stil her, nämlich das, was jetzt gerade sehr modern ist, also Retro-Quandl. Ich habe so einen ockerfarbenen Rollgang-Pullover. Und wir wussten, das neue Programm wird heißen Fünf-Sterne-Beziehung und andere Märchen. Und wir wollen...
Premiere, können wir gleich Werbung machen.
Premiere, ja, am 10. Oktober.
Im Stadtsaal.
Im Stadtsaal in Wien, richtig, genau. Und geht direkt gleich nachher auf Tournee und auch immer wieder in Wien, im Orpheum, in Casanova, überall. Und wir wussten, wir wollen da ein Plakat-Sujet haben, bei dem man nicht sofort erkennt, was eigentlich dahinter steckt. Also die Monika und ich stehen dort, fotografieren uns selber mit dem Handy, Selfie. Mhm. Dabei werden wir fotografiert, haben Champagner dabei und das Leben ist schön. Daneben ist ein Kastl und da steht ein Blumenstrauß drauf. Wenn du genau schaust, hat meine Brille einen Sprung, die Uhr ist ein bisschen kaputt, bei den Blumen sind nur mehr zwei in Ordnung, die restlichen lassen den Kopf hängen und es hängen die Blütenblätter daneben. Aber das erkennst du nicht sofort. Mhm. Das wussten wir, so wollen wir es haben.
Cool.
Und dann waren wir bei einem Kollegen von dir, beim Lukas Beck, und haben ihm gesagt, das ungefähr wollen wir haben. Und er hat gesagt, dann schauen wir mal. Und als wir uns umgezogen haben, hat er gesagt, rosa Hintergrund. Und wir haben sofort gesagt, genial. Und das war's. Und damit haben wir eigentlich gebraucht 10 Minuten, weil wir haben alles vorbereitet, wir hatten alles dabei, er hat uns den rosa Hintergrund gemacht und dann haben wir halt einmal rechts das Foto, einmal rechts das Handy, einmal links das Handy, einmal hebt das Glas mehr, hebt das Glas weniger. Warte, jetzt machen wir noch eins ohne Handy mit einschenken und nach 10 Minuten war es erledigt. Das ist das Allerbeste, wenn wir wissen, was wir wollen. Wir haben es auch schon so gemacht, dass wir zu einem Fotografen gegangen sind und gesagt haben, genau wissen wir es noch nicht, wir würden gern. Dann wird es zart, dann dauert es lang und ist auch selten wirklich befriedigend. Und
vor allem, ihr spielt ja so ein Programm über Monate.
Ja.
Und dann kommt Jahre sie immer oft wieder in Auftrittsorte und dann sieht es wieder das Plakat, das euch vielleicht nicht gefallen
hat. Und du hast das auf der eigenen Homepage und da schickst du das als Pressefoto aus.
Nicht mehr sehen, oder?
Genau. Und jemand ruft an und sagt, könnt ihr uns das Pressefoto schicken? Und du denkst dann, nein, eigentlich nicht, nehmen wir anders.
Aber man muss da durch, oder?
Da musst du dann durch, natürlich, weil du darfst ja auch nicht 95 verschiedene, dir brauche ich es auch nicht sagen, 95 verschiedene Motive haben für ein und dasselbe Programm. Dann geht ja die sogenannte ID verloren. Nicht? Du musst möglichst immer ungefähr dasselbe Sujet haben. Ungefähr.
Ich war vor kurzem im Casanova.
Schön.
Und da gibt es jetzt ein neues, oder eigentlich nicht neu, aber coole, das Frotzen-Dings da. Ich finde das genial.
Ja.
Also da gibt es ja auch von dir ein super Foto.
Ja.
Das, ja, wo bist du?
Ja, das hast du schon gehabt.
Da bist du, ja,
das genau. Das hast du gehabt, genau.
Ja, genau. Also die Idee, ich finde ja eine gute Idee, wenn man die fotografisch umsetzt, super. Also man muss ja kurz erklären, Kabarettisten, allesamt hoch dekoriert, machen sehr reduziert, schwarz-weiß, eine Fratze.
Ja.
Eine Grimasse.
Ja.
Und daraus ist ein Buch entstanden,
ja.
Fotos hängen im Casanova, also wirklich sehenswert.
Ja. Und der
warst Kollege, du da sofort dabei?
Ja klar, das ist lustig, ist eine lustige Idee. Und der Kollege von dir, ich weiß jetzt leider aber seinen Namen gar nicht, aber du wirst ihn dann googeln und drunter schreiben, ja. Der hat das ja so gemacht, der hat quasi einen Kasten gebaut mit schwarzen Moltern und es hat genau nur unser Kopf so durchpasst. Und da haben wir uns durchgezwängt und alles andere war weggeblendet. Also es geht echt nur ums Gesicht. Mhm. Und dann mach ein paar Fratzen und dann hat er ein paar Mal abgedruckt und das war's. Ja, ich find's auch eine ziemlich lustige Idee.
Bist du schmerzbefreit, was solche Fotos auch betrifft?
Ja, voll, voll. Das ist schon, das ist ja auch.
Also du kannst auch über dich lachen.
Ja, unbedingt. Das ist, glaube ich, das ist eine Grundausstattung, die man haben muss als Kabarettist. Wenn Kabarettisten, die auf der Bühne unsympathisch wirken, haben oft keinen Eigenhumor. Die sind oft nur witzig und zynisch und bösartig anderen gegenüber. Mhm. Und tun aber selber so, als wären sie die Allerbesten und die Einzigsten, die wirklich alles können. Ich möchte jetzt hier nur niemanden erwähnen. Aber das muss man haben. Also der Witz ist in Wirklichkeit auf die Bühne gehen und sagen, ich bin ja so blöd, ich habe neulich, auch ob du es hast oder nicht, aber sag, du hast das gemacht. Weil dann beleidigst du niemand anderen und alle, die unten sitzen und das auch so gemacht haben, wissen, ja, hab ich neulich auch gemacht. Nein, das muss man unbedingt. Mhm. Und natürlich ist es bei Geschichten genauso. Ich verstehe, dass da Damen oft ein bisschen mehr Probleme haben, die sagen, musst du mich dauernd von unten fotografieren. Also die brauchen nicht dringend, dass wer im Publikum sitzt und mit dem Handy von unten ein Foto raufmacht, weil dann und das Licht und dann schauen wir so grimassig aus. Und
bitte auf jedes Foto einen Instagram-Filter sicherheitshalber drauf, oder?
Aber wir Männer haben es da schon leichter.
Ja, also ich bin ja sehr froh, dass du, ich gehe mal davon aus, nicht sagst, also bitte 17 Photoshop-Tricks drüber und Aktionen.
Nein,
und
um Gottes Willen. Nein, bitte nicht.
Und bitte nachschminken.
Nein, auf gar keinen Fall.
Und vielleicht die grauen Stellen im Bart.
Nachschminken? Nein, die habe ich mir zuerst extra zu Hause gemacht, damit ich ein bisschen mehr...
Weil aber dass du über dich selbst lachen kannst, sieht man ja auch, wenn man ein bisschen dein Instagram-Profil verfolgt. Ein Foto habe ich noch gefunden. Darüber müssen wir auch reden. Das Lustige ist, dieses Foto... zeigt Gerold Rudle in einem Schlammbad. Ja, also der Mut zur Nacktheit, den hast du anscheinend öfter.
Ja, aber dann bin ich ja quasi eh anzogen.
Das ist ja der Schlamm, das Wasser so schlammig ist.
Ja, genau.
Aber du bist komplett, bis Gesicht alles komplett verschlammt.
Ja.
Und das Lustige ist, die Monika hat das auch auf ihrem Profil. Also in ihrem Social Media Kanal.
Ja.
Was ist das?
Neuseeland. Okay. Das ist Neuseeland und ist eine von diesen Schwefelthermen und man sitzt, es war eiskalt, aber wenn man da drin sitzt, ist es einem total warm und es soll so wahnsinnig gesund sein und es ist so wurscht, ob es gesund ist oder nicht, es ist einfach so, es ist so schön und irgendwie so lustig und Neuseeland ist sowieso, glaube ich, eines der schönsten und lebenswürdigsten Länder überhaupt auf diesem Planeten.
Das hat sich aber nicht mit dem Wohnmobil hingefahren, oder?
Nein, das wird
wobei, euer Wohnmobil, das auch da gibt es ja Fotos, sehr viele von euch, ist schon so groß, dass man damit auch wirklich länger unterwegs sein könnte, oder?
Ja,
sind also, wir. Also wird es ja nicht ausgehen, aber...
Natürlich nicht, aber nur, weil es große Wasser dazwischen ist, aber das sind wir schon. Da gibt es Menschen, die leben, es gibt ja Menschen, die leben in den Vans oder Wohnmobil, die haben zum Teil ein bisschen weniger Platz, das stimmt schon, ja. Das lieben wir einfach wirklich, weil das ist, man nennt das ja die Heimat auf Rädern. Wir fahren manchmal los... Und wissen nach 3 Kilometern noch gar nicht genau, fahren wir jetzt eher in den Osten oder fahren wir eher in den Süden? Müssen wir uns noch, schauen wir noch.
Das heißt, ihr plant gar nichts?
Prinzipiell planen wir schon, also nämlich nicht genau, sondern wir sagen, wir fahren nach Frankreich, ja, fahren wir nach Frankreich. Und dann fahren wir einfach einmal los. Und irgendwo auf der Westautobahn überlegen wir uns, fahren wir über Italien oder fahren wir oben über Deutschland oder fahren wir durch die Schweiz und wo wollen wir denn eigentlich hin, in die Provence oder in die Bretagne? Das überlegen wir uns
die dann Botanik,
schon. Bretagne. Dann schauen wir uns die Großwetterlage an und vor Gewitter kannst du jederzeit flüchten und vor Idioten kannst du flüchten. Und nein, es ist ein Traum.
Wenn der 15-jährige Gerold Rudle neben dir sitzen würde, welchen Tipp könntest du ihm geben oder würdest du ihm geben?
Das ist wie in einer Therapiestunde. Ich war in Therapie, da musste ich als 15-Jähriger oder als 8-Jähriger meinem großen Ich einen Brief schreiben und umgekehrt.
Wirklich?
Ja, ja.
Ich habe das aber nicht gelernt.
Ich finde das aber eine ziemlich coole Frage. Das finde ich eine ziemlich coole Frage.
Ja, die Rechnung stellt er dann noch.
Ja, warte mal, was würde ich meinem 15-Jährigen?
Also der Hintergrund ist, du hast ja zwei erwachsene Kinder,
ja.
Die waren ja auch mal 15.
Ja.
Du warst selber mal 15,
ja.
Du bist mittlerweile Opa.
Ja.
Auch das wird wieder mal auf dich zukommen, dass der mal 15 ist und in der Pubertät ist.
Ja.
Mit 15 ist, glaube ich, eine schwierige Phase, oder?
Viele haben mit 15 eine schwierige Phase. Also auch da hatte ich wieder Glück.
Meine, ja, um zurückzukommen zur Schule.
Meine Kinder waren da echt unproblematisch. Aber also mir als 15-Jährigen würde ich sagen, schau ein bisschen mehr aufs Geld.
Okay.
Nicht alles, was reinkommt, muss auch gleich wieder raus.
Okay.
Und pass ein bisschen auf, weil irgendwann bist du 60, 65, 70, wenn du Glück hast, 75, dann willst du nicht mehr so viel arbeiten. Also.
Ich hätte jetzt was anderes gedacht. Ich hätte eher gedacht, du sagst einem 15-Jährigen, ich, das Leben ist echt geil. Es hat viele, viele, viele lässige Sachen, warten auf dich und pfeift da nichts. Es geht sie alles aus.
Ja.
Das hätte ich mir gedacht, dass du das deinem 15-Jährigen sagst.
Ja.
Weil du hast vorher sehr oft erwähnt, dass du sehr viel Glück hattest im Leben, dass du eigentlich genau das machst, was du machen wolltest.
Ja.
Und nur dazu zweimal das Glück hattest, den richtigen Partner, die Partnerin zu finden.
Ja.
Nämlich mit dem Herbert Steinböck,
ja.
12 Jahre unterwegs und jetzt
stimmt.
Mit der Monika auch wieder so lang.
Stimmt. Stimmt, mit der Monika schon länger sogar.
Ja.
Ja, stimmt. Aber weißt du, als 15-Jähriger hatte ich eher das Gefühl, es wird schon alles gut gehen.
Mhm.
Und es ging dann alles gut. Ich hatte aber auch das Gefühl, ums Geld muss ich mir nie Sorgen machen.
Mhm.
Nämlich, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Nicht, weil ich schon als 15-Jähriger so reich war, sondern das ist so ein Geschasti da immer ums Geld. Und alle sagen immer, sparen, sparen, sparen. Und das Geld, ich will, dass Geld nicht wichtig ist. Und jetzt würde ich meinem 15-Jährigen, ich sagen, doch, schau ein bisschen aufs Geld. Das Geld ist schon auch wichtig. Weißt du, heute einem 15-Jährigen was zu sagen, ist ja ganz was anderes. Weil die heutigen 15-Jährigen, die haben es ja wirklich schwer. Also ich kenne 15-Jährige oder auch 18-Jährige, die einfach momentan so arg drauf sind, nämlich arg im Sinne von, es ist eh alles verloren. Es ist alles wurscht. Hm. Ihr kommt jetzt daher mit esst kein Fleisch und fahrt keine Verbrennermotoren, ist doch Beutel. Genießen wir es lieber noch. Retten tun wir sicher nichts mehr. Und das ist, wenn ich mir vorstelle, dass mein Leben so begonnen hätte oder mit 20.
Dass ich vielleicht auch mit den Medien zusammen, weil so super war es damals ja auch nicht.
Absolut, absolut.
Antiatom.
Ja, saurer Regen,
aber RAF, aber Waldsterben,
ja,
Tschernobyl, also da war auch nicht alles super.
Aber es waren immer
Ölkrise.
So, stimmt, aber es waren immer trotzdem regional eingeschränkte Sachen. Momentan ist alles global.
Das stimmt.
Fake News ist global, Klimakrise ist global, die ganze Welt wird untergehen. Damals hat es geheißen, der saure Regen macht die Welt dahin.
Genau.
Okay, arg. Tschernobyl, arg. In Russland ein wahnsinniges Unglück und wir können keine Erdbeeren mehr essen, arg. Und lasst ja die Kartoffeln da drin, nix, kein Gemüse. Das war auch arg. Aber global ist, und es ist nichts mehr zu machen. Das ist das Problem. Hm. Ich habe auch das Gefühl gehabt, damals war nicht so dieses Gefühl von und keiner tut was. Sondern es gab diese vielen Katastrophen, aber ich hatte trotzdem irgendwo das Gefühl oder das Vertrauen und es wird sich ja darum gekümmert. Aber heutzutage hat man doch das Gefühl, wenn du dich auf die Straße klebst oder wenn du mit Fridays for Future mitgehst, wirst du ja nur mehr beschimpft, bespuckt, angerempelt und eingesperrt. Und alle anderen können machen, was wollen. Warum kümmert sich niemand um diese ganzen Katastrophen? Zumindest glaube ich, dass dieses Gefühl ein 20-Jähriger, ein 15-Jähriger heutzutage haben muss.
Ja,
furchtbar.
Vielleicht, weil die Mentalität, ich möchte ein CEO werden, lerne das auf der Uni, dass es wichtig ist, jeden Tag noch mehr zu machen.
Ja.
und weil ein CEO einen Satz nie sagen darf, jetzt haben wir 2 Jahre gut verdient, jetzt lassen wir mal ein Jahr aus mit dem Verdienen.
Ja.
Den Satz hast du nicht einmal ausgesprochen, bist schon weg.
Ja.
Weil im Hintergrund Versicherungen und wir alle wieder mit Aktien drinnen hängen und sagen, na, wir brauchen noch mehr Geld. Noch mehr.
Genau.
Ja, das ist das Thema.
Ganz
das ist die
genau.
Globalisierung, glaube ich.
Ganz genau.
Na, wir haben schon das viel Glück gehabt mit den 80er und 90er Jahren,
ja. Oder
mit der großen Zeit und
ja.
Gebe ich absolut zu.
Ja, finde ich auch.
Aber nichtsdestotrotz haben wir auch schöne Zeit, jetzt im hohen Alter, als Papas, du als Opa, als Hundebesitzer.
Da sind wir wieder bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Das sind auch ganz oft die Medien schuld. Wenn du halt nur mehr und so massiv negative Nachrichten hast, dann vergisst du vollkommen, dass der Frühling schön ist, dass Blumen gut riechen, dass im Sommer kann man so viele schöne Sachen draußen machen. Die Wälder tun einem gut, die Tiere tun uns doch gut, oder?
Ja.
Reisen tut uns gut, es gibt so
Freunde tun
viel,
uns gut.
Genau, es gibt so viel, liebe Menschen.
Musik tut uns gut.
Voll.
Podcasts tun uns gut.
Fotos
anschauen tun uns gut.
Richtig. Es ist einfach die Kunst, das Leben zu genießen, ist mittlerweile halt wirklich eine Kunst geworden, leider.
Lieber Gerold, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, genießen wir das Leben.
Ja, das machen wir.
Viel Spaß
wir.
Mit den Fotos und danke fürs Kommen.
Ich danke dir für die Einladung.
Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Sämtliche Fotos, die bei diesem Podcast besprochen oder geshootet werden, findet ihr auf www.alex-list.com und auf unseren Social Media Kanälen Facebook und Instagram. Alle Infos und Links in den Shownotes.